So, an alle Zuhörer, willkommen zurück zu der zweiten Folge zum Thema Börsencrash. Wir haben uns überlegt, wir wollen es gerne ein bisschen aufteilen, damit es einfach nicht so langatmig wird. Und alle, die Bock haben, noch ein bisschen mehr zu erfahren, die dürfen jetzt hier einfach weiterhören. Julian, lass uns ein bisschen hinter den Vorhang schauen, um vielleicht nochmal kurz einzusteigen erstmal ins Thema. Was ist die Ursache hinter einem Crash?
Grundsätzlich, haben wir eben schon gehört in der ersten Folge, sind das Emotionen der Anleger. Und dann verstärkt sich so ein Trend von alleine durch das Handeln der Instanzen. Und diese Instanzen kann man nicht auf drei Parteien, sage ich mal, runterbrechen. Es sind einmal Privatanleger, die oft Panik bekommen und unerfahren dann einfach sagen, okay, bevor das ganze Geld weg ist, verkaufe ich jetzt lieber mit Verlust. Dann sind es oft auch professionelle, / institutionelle Anleger, also große. Und die müssen manchmal einfach auch ihre Anlagen sichern, weil sie Verantwortung für irgendwas haben in der Geldverwaltung und sagen, okay, tiefer darf es nicht fallen. Und aber was auch nochmal so einen Trend deutlich verstärken kann, sind vollautomatische Handelssysteme, also programmierter Computerhandel, der einfach nach Vorgaben, nach Regeln handelt und wenn irgendwas passiert, dann kauft oder verkauft. Und das sind alles drei unterschiedliche Parteien, die Trends grundsätzlich mal in ihrer Ausprägung verstärken. Und deswegen geht es immer hoch und runter, hoch und runter.
Okay, gut, das nur noch mal erstmal wieder zur Einstimmung. Lass uns mal auf die Experten gucken. Was machen jetzt die Profis in einer solchen Situation?
Diejenigen, die in der Anlageklasse Aktien unterwegs sind, kennen natürlich die Eigenschaften und nutzen diese Anlage, um langfristig Vermögen aufzubauen. Das heißt, was kurzfristig passiert, interessiert die gar nicht. Zusammengefasst, die warten einfach ab und wissen vielleicht sogar noch das ein oder andere Schnäppchen für sich zu machen.
Okay, Schnäppchen machen, das heißt irgendwie davon profitieren. Wie genau kann das jetzt aussehen?
Ja, da muss man ein bisschen tiefer in die Materie reingehen. Vorschlag, wenn wir nachher noch ein paar Minuten haben, gehen wir da nochmal drauf ein. Lass uns erstmal so ein bisschen bei dem allgemeinen Thema bleiben, was vielleicht jeden interessiert, bevor wir irgendwas machen, wie man direkt da als Profi mithandeln kann. Okay?
Ja, klar. Was oder warum machen das denn jetzt nicht alle?
Ja, du spielst wahrscheinlich darauf an, wenn man davon profitieren kann, warum tun das nicht alle? Das ist eine berechtigte Frage.
Genau.
Ich antworte gerne mal mit einer Gegenfrage, auch wenn man das nicht machen sollte. Ja, alle Menschen wissen, wie man gesund lebt. Warum leben dann nicht alle Menschen gesund? Also warum ernähren sich nicht alle gesund? Warum machen nicht alle regelmäßig Sport? Wissen tut es ja auch jeder. Also Zugang zu dem Wissen, wie man erstens mit Börsencrashs umgehen sollte und zweitens sogar davon profitieren kann. Also Zugang zu dem Wissen, das gibt es genug. Und man kann auch dann die richtigen Schlussfolgerungen daraus schließen. Man muss auch nicht besonders intelligent dafür sein, vielleicht minimal ein bisschen clever. Aber die Herausforderung ist, wir haben da halt mit unseren Emotionen zu tun, sehen Panik und verhalten uns anders in der realen Situation, als wir vielleicht vorher in der Theorie gedacht haben, wie wir uns verhalten wollen. Das ist total menschlich. Man kann sogar sagen, wenn alle sich auf diese Effekte, was löst ein Crash aus, haben wir vorhin gehört, besonnen verhalten würden, dann gäbe es den Crash wahrscheinlich gar nicht. Mindestens aber nicht in der Intensität. Ja, also es gibt so viele Dinge, verschiedene Lebensbereiche, wo man an die Vernunft von Menschen appelliert. Aber in der Situation ist es halt nun mal nicht normal, wie man sich verhält oder logisch. Also nehmen wir mal mein Beispiel Höhenangst. Wenn ich hier gerade mitten auf einem flachen Planeten bin, sage ich ja, wozu sollte ich eigentlich Höhenangst haben? Und dann bin ich irgendwie mal klettern hoch in den Bergen, wo es steil an mir runtergeht. Und dann kann ich mir sagen, ja, aber du hast dir ja vorgenommen, ist ja überhaupt nicht schlimm, weil klettern kannst du. Fokussiere dich jetzt mal nicht auf den Abgrund. Und trotzdem ist es in der Situation so, dass ich auf einmal schwitzige Hände bekomme. Auch wenn ich mir vorher vornehme, in einer Situation, wo es mir gut geht, dass das nicht passiert. Aber das ist halt normal und man muss halt einfach nur gucken, wie macht man aus einer Panik nicht einen dummen Fehler? Da muss der Bruch sein.
Okay. Aber sag doch mal, wann kann es denn dann jetzt gefährlich werden? Also wann wird ein Crash zur Gefahr?
Definitiv dann, wenn du dann deine Emotionen freien Lauf lässt und einfach aussteigst, obwohl es eigentlich gar nicht sinnvoll wäre. der Börsen oder die Börsenwelt ist eigentlich nichts anderes als ein Kinderspiel. Das kennen wir alle, du hüpfst zwei nach vorne, eins zurück. Und wenn man das weiß, dann ist dieses eine Zurückhüpfen nicht schlimm. Es kann auch sein, dass, wenn ich gerade starte, natürlich, dass es erst zurückhüpft und dann zwei nach vorne geht. So wie Jahreszeiten. Also ist ein Winter gefährlich? Nein. Warum? Die Welt friert nicht ein, danach kommt wieder ein Sommer. Also nach jedem Winter kommt ein Sommer, nach dem Sommer kommt ein Winter. Man muss halt die Spielregeln kennen und verstanden haben. Ist es gefährlich, über eine viel befahrene Straße zu gehen? Ja, wenn man die Straßenverkehrsregeln nicht verstanden hat. Nein, wenn man weiß, ja, ich suche mir einfach eine Ampel. Also, und was vielleicht da auch noch gut passt zu der Börsenwelt, ich will jetzt über die Straße und die Fußgängerampel ist gerade rot, dann sollte ich halt nicht meinem kurzfristigen emotionalen Bedürfnis von, ich will unbedingt über die Straße nachgeben und bei Rot über die Straße rennen, dann kommt halt ein Auto und fährt mich im Zweifelsfall platt, sondern ich muss halt warten können, also es aussitzen können, bis grün ist. Dann ist alles okay. Und dieses Bild ist eigentlich ziemlich genau, wie man an der Börse auch agieren sollte. Ich muss warten, bis grün ist und nicht glauben, oh, jetzt ist die Ampel gerade rot, die wird nie wieder im Leben grün. Das ist Blödsinn.
Okay, klingt jetzt alles irgendwie halb so wild, aber im Ergebnis kann man festhalten, dass jetzt wir also im nächsten Winter auch mit dem nächsten Crash rechnen können.
Genau, also nicht im Winter, aber dass ein nächster Winter kommt, genau, ist
Ja.
also nicht nur wahrscheinlich, sondern sicher. Man weiß halt nur nicht, wann das ist. Also bei den Jahreszeiten wissen wir ziemlich genau, das ist so ein Einjahreszyklus. An der Börse gibt es keinen festen Zyklus. Man kann sagen, im Schnitt alle 6, 7 Jahre kommt so ein Börsenwinter, also ein Börsencrash. Aber man kann nicht sagen, genau alle 7 Jahre, sondern mal alle, dauert es nur 3, dann hast du aber auch mal 10 Jahre Sommer. Das macht es vielleicht so ein bisschen schwierig für Neulinge, wenn dir mal 10 Jahre die Sonne schien, zu sagen, ja, jetzt bin ich erstmal aus. 10 Jahre ist ja schon gefühlt ein halbes Leben, also es kommt kein Crash mehr. Das ist falsch.
Ja, okay. Aber auch das klingt relativ, ja, reibungslos, gefahrlos. Aber irgendeine Gefahr muss es doch geben, weil ich meine, es gibt ja genug Leute, die mit einem deutlich reduzierten Vermögen aus einem Crash wieder rausgehen.
Das liegt tatsächlich daran, dass man zum falschen Zeitpunkt aussteigt, panisch. Man sollte sich also von sowas nicht aus dem Game bringen lassen und das einfach abwarten. Wenn man weiß, ich bin panisch, sollte man einfach nicht jeden Tag reingucken. Was ich tatsächlich eine richtig gute Strategie finde, ist, wenn man irgendwie durch Bekannte, sein Umfeld, Medien, was auch immer mitbekommt, die Märkte entwickeln sich gerade gut, dann darf man meinetwegen auch jeden Tag da reingucken in seine Anlagen. Wenn man mitbekommt, ist gerade eine schwierige Zeit, Potenzial für Crash, was auch immer, dann sollte man einfach mal nicht reingucken. Weil man macht sich ja nur dann verrückt, wenn man sieht, oh, es ist jetzt um X runtergegangen. Was aber erst dann ein Fehler ist, wenn man auch verkauft. Ganz wichtig ist, man sollte auf gar keinen Fall sich durch sowas dann irgendwie verwirren lassen und sagen, okay, jetzt investiere ich halt in Geldwerte, also sowas wie Sparbuch, Tagesgeld, festverzinsliche Wertpapiere, Bausparverträge, also alles Anlagen, die mindestens fragwürdig sind, langfristig aber auf jeden Fall nicht funktionieren und durch die Inflation halt an Wert verlieren. Ja, also die Königsklasse Aktien ist halt langfristig ungeschlagen. Mir fällt da ganz oft das Sprichwort ein, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Genau so sollte es halt nicht sein, sondern definitiv nach der Taube auf dem Dach greifen. So wie wenn du, sagen wir mal, deinen Garten bewirtschaftest. Du kannst halt Getreide pflanzen oder einen Baum. Das Getreide wächst schneller, aber da hast du langfristig nicht viel davon. Aktien sind definitiv der Baum, also es muss länger wachsen. Und alle paar Jahre kommt halt der Herbst und die Blätter fallen, aber im nächsten Jahr gibt es halt trotzdem wieder Äpfel. Es gibt so schöne Charts, die nennen sich Psychologie des Anlegers und dann sieht man so einen Börsenkurs stilisiert. Es geht hoch und dann krass runter und dann wieder hoch und in jeder dieser Phase gibt es halt andere Emotionen, die da aufkommen. Wenn das interessiert, uns anschreiben, schicken wir gerne das Chart zu. Da kann man mal drauf gucken und wahrscheinlich wird sich da jeder drauf wiederfinden. Wenn es hochgeht, oh ja, wie wäre ich mal dabei gewesen, geht es noch höher, jetzt steige ich mal ein. Ich habe jetzt ja den Beweis, dass es nach oben geht, dann geht es aber nach unten, oh, war doch ein Fehler, unten steige ich dann aus. Also es ist total spannend. Also ich werde da nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen, es ist die Psyche, es sind die Emotionen und wenn du finanziell erfolgreich sein willst, dann gilt es, das in den Griff zu bekommen. Emotionen sind gut, da wo sie hingehören, ich sage mal so wie bei Urlaub, Familie, Freunde, Lebenspartner, Haustier, was auch immer, da sollte man es ausleben. Es gibt aber auch Lebensbereiche, da sind sie nicht so clever und helfen nicht. Zum Beispiel, wenn du ein Flugzeug steuerst und sagst, jetzt habe ich aber mal gerade Lust auf was anderes. Nee, da musst du dich halt dann genau an den Plan halten, wie man so ein Flugzeug steuert oder wie du, keine Ahnung, als Arzt eine Gehirnoperation machst. Da solltest du dich auch lieber an die Regeln halten. Und genauso ist es halt im Umgang mit Geld auch. Wenn du da emotional wirst, dann wirst du hochwahrscheinlich nicht profitabel damit sein.
Apropos profitabel. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen bei bleiben, weil vielleicht kannst du das noch ein bisschen konkreter für uns darlegen. Wie kann denn jetzt der Einzelne davon profitieren? Also wir haben ja schon gelernt, okay, drinbleiben, aber ist das alles?
Ja, wenn man wirklich Schritt 2 angehen möchte, also davon profitieren, da gibt es verschiedene Strategien. Also erstmal sollte man überlegen, okay, die Kurse sind gerade günstig, also Supermarkt, ne, da ist gerade Sonderpreis, kaufe ich besonders viel ein, wenn ich gerade liquide bin. Sollte man jetzt aber nicht einfach sein ganzes Geld nehmen und irgendwie in den Markt schmeißen, sondern auch über intelligente Eintrittsstrategien nachdenken, zum Beispiel ratierlich über eine gewisse Zeit automatisiert dann in den Markt gehen. Das ist am einfachsten mit seinem individuellen Berater mal abzusprechen. Erstens, welche Anlagen passen zu dir und zweitens, mit welcher Markteintrittsstrategie sollte ich da reingehen, dass ich da möglichst viel von profitieren kann.
Okay, also eine Strategie haben und dann wo rein?
Also da ist mir super wichtig, das bitte individuell betrachten. Da gibt es nicht pauschal richtig oder pauschal falsch, sondern zu jedem gibt es einen Mix von verschiedenen Anlagen, von verschiedenen Anlageklassen, aber auch in der jeweiligen Klasse, was da passt. Und wenn man Menschen fragt, was ist dein Lieblingsgericht, dann kommt wahrscheinlich auch nicht von 100% der Menschen Pommes, sondern jeder hat was anderes. Und genau so ist es halt bei Anlagen auch. Sollte man individuell auf sich anpassen, weil man genau dann halt auch nicht panisch handelt, wenn es sich mal anders entwickelt, als man gedacht hat, weil es sich so verhält, wie es zu einem passt.
Okay, nachvollziehbar und trotzdem unbefriedigend. Dass es nicht die eine empfehlenswerte Strategie irgendwie gibt. Hast du denn grundsätzlich einen Tipp, wie soll eine Anlagemöglichkeit von Beginn an aussehen?
Also wenn du dich wirklich damit beschäftigen willst, dann solltest du Börsenexperte werden und aus meiner Sicht dann hauptsächlich Psychologie studieren. Verständnis entwickeln natürlich für Makroökonomie, Volkswirtschaft, Fundamentaldaten, Mikroökonomie, technische Analyse. Dich damit beschäftigen, was sind jetzt genau Aktien, was ist der Unterschied zu einem Aktienfonds, was ist ein ETF, was ist Private Equity. Warum ist das Risiko bei einer Einzelaktie viel höher als zum Beispiel bei Streuung im Aktienfonds. Verstehen, dass ich als ETF-Anleger tendenziell Trendverstärker bin, weil ich Beifahrer bin. Hat man schon gehört, was stark hochgeht, geht meist auch stark runter. Zu wissen, was ist das goldene Dreieck, also das Verhältnis von Rendite zu Sicherheit, zu Verfügbarkeit. Passt vielleicht sogar Private Equity zu mir, also Stufe 2 von Unternehmensbeteiligung. Was, glaube ich, ganz wichtig ist, nicht auf Tipps von einem Kumpel um die Ecke zu hören oder aus Social Media oder YouTube von selbsternannten Experten. Oder ganz oft erlebe ich das, dass Banken da einem sogar Tipps geben. Banken sind Kreditinstitute. Die kennen sich mit sowas, behaupte ich, selbst nicht so gut aus. Also die verkaufen das, aber sind keine Experten in Geldanlagen, weil sonst wäre ja der Bankangestellte kein Bankangestellte, sondern ihm würde die Bank gehören. Also da gibt es schon viel zu berücksichtigen und ich glaube, am einfachsten wäre es, sich einfach einen Experten zu suchen, der einen da ungebunden betreuen kann und auf dich und deine Situation halt abgestimmt eingehen kann.
Ja, okay, das leuchtet ein. Aber kannst du uns vielleicht noch so ein bisschen mitnehmen in die Fehler, die du bei Anlagen und auch in den Beratungsprozessen oder überhaupt immer wieder siehst? Weil vielleicht für den einen oder anderen, der zuhört, der musst du ja nicht nochmal machen.
Ich glaube, da gibt es in der Tat ein paar Dinge, die immer wieder passieren. Ganz wichtig, nicht aus Dummheit, sondern einfach, weil man das nicht ja besser weiß. Und also jetzt hört ja jemand hier zu, hat also die Chance, sich dieses Wissen aufzubauen. Fehler Nummer eins ist ganz klar natürlich im Aktienbereich nicht den passenden Anlagehorizont zu beachten. Also ich sehe das auch ganz oft, wenn jemand eine einzelne Aktie kauft und sagt, ja, ich gehe da mal rein und ein Jahr später ist sie dann im Minus und sagt, ja, das war jetzt nix. Ja, also Anlagehorizont bei Aktien soll, also sollte kein Geld reingehen, wo was nicht 7, besser 10 Jahre liegen darf. So. Fehler Nummer zwei ist, haben wir heute schon gehört, also die letzte Zeit gab es ja kaum noch Drawdowns, also keine Crashes mehr. Das also auszublenden und zu sagen, okay, in der Zukunft gibt es das Thema nicht mehr. Also das wird auch in der Zukunft genauso wieder sein, haben wir heute auch schon gehört. Und gerade die Käufer von Einzelaktien blenden nach meiner Erfahrung genau diese beiden Aspekte raus, also gar nicht auf den Anlagehorizont zu achten und darauf auch zu achten, dass auch wieder Crashes passieren können. Wenn du einen Anlagehorizont berücksichtigst, ist alles gut. Dann natürlich zu gucken, okay, wie gehe ich in den Markt rein? Und auch, das haben wir heute aber auch schon gehört, wenn ich gerade investiert bin, nicht jeden Tag zu gucken, wo steht es denn gerade? Weil es ist schlichtweg egal, solange ich den Mindestanlagehorizont nicht erreicht habe. Und natürlich aber auch nicht den klassischen Telekom-Anlegerfehler machen, also zu sagen, nachdem es alles nach oben geschossen ist, steige ich ein, dann geht es krass nach unten und dann bin ich in einer Anlage drin, die aber auch nie die Chance hat, sich wieder zu erholen. Also es macht auch keinen Sinn. Also auch zu verstehen, es gibt gut und schlechte Anlagen und wo macht es Sinn, rauszugehen, um in andere reinzugehen mit einer höheren Gewinnerwartung und wo muss ich einfach aussetzen? Also es gibt zwei Arten von Anlagen, die runtergehen. Die einen, weil es einfach das systemische Marktrisiko ist und sich wieder erholen werden und die anderen, weil sie schlechte Anlagen sind und da man besser nicht drin sein sollte. Das ist vielleicht ja jetzt unbefriedigend für einen Hörer, weil man gar nicht so richtig weiß, da zu unterscheiden. Aber es geht runter und es geht runter, muss nicht der gleiche Grund sein. Ja, das sind eigentlich so die wichtigsten Gedanken, die mir da so kommen. Was glaube ich wichtig ist, ist, jeder will maximale Rendite und blendet dafür halt dann ganz oft auch das aus, was damit auch zusammenhängt. Also es hat auch gewisse Anforderungen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Auto mit dem Fahrrad vergleiche und sage, ja, ein Auto ist viel cooler, weil dann kann ich sicherer mitfahren, schneller mitfahren, weiter mitfahren, ja, aber dafür verbraucht es auch Sprit, was das Fahrrad nicht macht. Also ich muss einfach immer alle Bereiche kennen und nicht einfach mir etwas schönreden. Und das machen ganz oft Menschen, die mir sagen, okay, ich habe das jetzt verstanden, ich mache das jetzt einfach alles mal so, wie ich es glaube, es richtig ist. Das sind genau die, die dann hinterher geprägt sagen, das funktioniert alles nicht, weil man nicht alles, was zu berücksichtigen ist, in dieser Materie mit unter Kontrolle hatte.
Okay, kann ich nachvollziehen. Ich habe noch einen Gedanken, der mir gerade kommt. Was ist denn mit Anlegern, die sich erstmal dafür entschieden haben, ich möchte langfristig investieren und habe erstmal gerade keine konkrete Idee, was ich mit dem Geld machen möchte und es darf da also liegen bleiben und darf sich da entwickeln. Und dann gibt es aber doch irgendwie ein Ereignis, wo jetzt Kapitalbedarf da ist und dann soll ans Depot gegangen werden und dann habe ich den Salat in Anführungszeichen und kann eben die Krise nicht aussitzen. Und da sehen sich wahrscheinlich viele drin wieder, dass man erstmal beginnt mit einem Aktiensparplan oder mit einem Sparplan und sagt, ja, gerade habe ich keine Idee und dann aber nicht rechtzeitig das vielleicht doch in weniger volatile Anlagen umschichtet und dann zwangsläufig nur mit Verlust verkaufen kann. Oder wa was ist dann die Situation?
Ja, da sprichst du ein wichtiges Thema an. Grundsätzlich empfiehlt sich eine Vier-Punkte-Strategie im Umgang mit Geld, bezogen auf die zeitliche Verfügbarkeit des Geldes. Ganz kurzfristiges Geld gehört aufs Girokonto, Geld für die nächsten Monate gehört aufs Tagesgeld als Liquiditätsreserve, danach für die nächsten Jahre bis zum Thema finanzielle Freiheit, Schrägstrich Altersvorsorge gehört es in den Vermögensaufbau. Da kann man dann erstmalig überhaupt über das Engagement mit Aktien sprechen. Und ganz langfristig darf man für die Altersvorsorge sehr gerne auch aktienbasierte Lösungen nehmen, vielleicht noch steuergefördert. Und über diese ersten beiden Punkte, deswegen erzähle ich das, Girokonto und Liquidität, sollte eigentlich immer der Geldbedarf gedeckt sein. Es kann jetzt aber natürlich trotzdem sein, wie du gesagt hast, unplanmäßig muss ich mal an größere Beträge dran, die halt über Girokonto und Liquiditätsposition nicht mehr gedeckt sind. Und dann muss ich eventuell tatsächlich in den sauren Apfel beißen und bei meinen Anlagen gucken, wie stehen die denn gerade. Aber auch diese Anlagen, ist ganz wichtig, sollten so aufgestellt sein, dass idealerweise auch zu jedem Zeitpunkt es da Teile gibt, wo ich mit Plus rausgehen kann. Also nur weil ich dann im Vermögensaufbau über eine Depotlösung spreche, heißt es nicht, dass ich dann 100% in die Anlageklasse Aktien gehen sollte, die zwar langfristig die höchste Renditeaussicht hat, aber auch mehr schwanken kann. Das gilt dort halt genau eine Kombination zu finden zwischen vermögensverwaltenden Ansätzen, Immobilien, Bodenschätzen, festverzinsliche Wertpapiere. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man im Dialog mit einem Berater klärt, okay, was bin ich für ein Mensch, wie sieht mein Leben aus und wie sollte ich halt dementsprechend verschiedene Anlagen miteinander kombinieren, dass ich idealerweise, egal wann ich mal planmäßig oder unplanmäßig Geldbedarf habe, dass ich da immer lukrativ an mein Geld kommen kann. Und das steht natürlich so ein bisschen dieser menschlichen Psychologie von Gier entgegen. Wenn ich weiß, ja, aber mit Aktien kann ich langfristig am meisten Geld verdienen, dann kann man sagen, ja, so viel Geld wie irgend möglich soll gerne da rein, weil ich langfristig am meisten davon habe, aber auch so viel wie nötig geht vielleicht in andere Anlageklassen, dass ich halt zu jedem Zeitpunkt immer gut aufgestellt bin.
Ja, klingt simpel und ist dann doch in der Praxis häufig gar nicht so, so der Realität entsprechend, ne? Was ist denn deine Meinung? Sind die Zuhörenden jetzt gut gerüstet?
Also ich glaube, jetzt können wir nochmal dieses Thema Bonus angehen, wie man von so einer Situation auch wirklich monetär krass profitieren kann. Ich finde es nämlich total interessant, wenn ein Crash passiert, dann fragen mich ziemlich viele meiner betreuten Kunden, hey Julian, wann ist der beste Zeitpunkt, um jetzt wieder noch zusätzliches Geld in den Markt zu bringen? Und eine wenige zittrigen fragen, Hilfe, Julian, ist jetzt alles vorbei? Also die gleiche Situation löst unterschiedliche Gedankengänge aus. Und ich würde gerne jetzt mal kurz einen kleinen Schwenker machen zu denjenigen, die das für sich noch nutzen wollen, also liquide sind und noch ein bisschen Geld zum Nachkaufen haben. Starten wir mal kurz einmal mit einer Frage. Wenn der Markt um 20% nach unten geht und von da dann einfach wieder zurück an den Ausgangspunkt wieder zurückgeht, quasi so eine V-Bewegung, von unten nach oben, wie viel Prozent hat er dann gemacht, wenn er 20% runtergegangen ist?
Hey, ja, minus 20%.
Genau, und wenn er jetzt von unten wieder nach oben geht, wie viel macht er dann plus? Also einfaches Beispiel, wir gehen von Kurs von 100 auf 80 runter, also 20%. Und von 80 auf 100 geht er wieder hoch. Wie viel Plus hat man dann gemacht?
Du möchtest jetzt offensichtlich auf eine andere Zahl als 20 hinaus.
Ja, genau. Und so ist es auch wirklich. Also in uns ruft erstmal so, ja, 20% Plus. Nein, es ist nicht so. Von 80 auf 100 sind nämlich tatsächlich 25%. Einfacher wird es zu verstehen, der Kurs fällt um 50%. Von 100 geht es runter auf 50. Und jetzt geht es einfach wieder, also wir haben ja schon besprochen, nach jedem Winter kommt ein Sommer, also es erholt sich auch wieder. Und es geht ja nicht nur auf das alte Niveau, sondern noch weiter, aber wir bleiben ja bei dem alten Niveau. Es geht von 100 auf 50 runter und von 50 dann wieder auf 100. Von 50 auf 100, wie viel Prozent hat der Anleger da gemacht?
Also plus 100?
Genau. Wir haben vorher minus 50 gemacht, aber die Gegenbewegung ist dann plus 100. Und jetzt noch krasser, es fällt um 75%, also von 100 auf 25, von 25 auf 100 zurück sind sogar 400%. Die Aufwärtsbewegung prozentual ist stärker, obwohl es die gleichen Zahlen sind, als die Abwärtsbewegung. Deswegen wollen die Profis möglichst viel Geld in diesen Phasen in die Märkte reinkriegen. Also was ich jetzt nicht sagen will, einfach alles Mögliche kaufen, was am meisten gefallen ist. Das sollte schon natürlich dann qualitätsmäßig vorher analysiert worden sein. Aber solche Crashes lösen bei den Profis eine echte Goldgräberstimmung aus. Und rückwärts betrachtet sagt dann auch jeder, ja stimmt, die letzten Crashes, da ging es runter und heute stehen wir viel höher als damals. Der Kniff passiert immer da, wo man sagt, okay, aber jetzt heute haben wir auch wieder eine Chance. Wir haben halt nur noch jetzt noch nicht wieder diese wiederholte Zeit dann, also wo es wieder nach oben gegangen ist. Und da jetzt zusammengefasst, hat eigentlich jeder, der bis hierhin zugehört hat, mindestens 80%, was man braucht, um erstens besonnen durch solche Zeiten zu kommen und zweitens sogar davon zu profitieren. Die Frage ist halt wirklich, wie reagiert man jetzt konkret? Also, wenn man weiß, ja, irgendwie trotzdem fühle ich mich damit nicht ganz wohl, dann kann man zum Beispiel den Nummer 1 Tipp angehen und zu sagen, okay, ich schnapp mir einen Berater oder eine andere Person, die sich damit mit dem Finanzmarkt gut auskennt und sagt, okay, mit der Person mache ich einen Deal. Zukünftig darf ich im Umgang mit schwankenden Anlagen nichts tun, was ich nicht vorher mit der Person besprochen habe. Meinen Kunden sage ich zum Beispiel, wir legen jetzt Geld an und wenn du dran gehst, weil es nach unten gegangen ist aus der Panik, dann hacke ich dir die Finger ab. Alle verstehen dann dieses Bild, ah okay, jetzt habe ich wohl so eine Situation, wo es um das Abhacken der Finger geht, dann gehe ich wohl doch nicht dran. Also die Herausforderung ist, glaube ich, wirklich einfach das hinzubekommen, seinen emotionalen Bedürfnissen oder Drängen nicht so schnell nachzugeben. So ähnlich wie du hast Hunger, du weißt, du hast noch eine Tafel Schokolade im Schrank, du weißt, es ist eigentlich nicht so clever, das zu essen und vor allem nicht, wenn du es jeden Tag machst. Gebe ich jetzt diesem kurzfristigen Bedürfnis nach und nehme halt mittelfristig stark zu oder kann ich halt langfristig denken und sabotiere mich nicht selbst? Das ist so, glaube ich, das Wichtigste da zusammengefasst. Und im Zweifelsfall halt einen Profi dazu nehmen, der mich vor allen Dingen psychologisch unterstützt. Natürlich bringt er auch Finanzwissen mit, aber der vor allen Dingen versteht, was da in mir passiert und mich damit auf die Reise nimmt und mich einfach selbst vor nicht so cleveren Handlungen schützt, wo ich mich langfristig sonst drüber ärgere.
Okay, aber das kostet ja Geld.
Ja, absolut. Also in der Regel, wenn du irgendwo mit Profis zusammenarbeitest, kostet das immer Geld. Ich frage mich ja manchmal so ein bisschen, wer irgendwann mal auf die Idee gekommen ist, dass gute Dinge nichts kosten dürfen. Wenn ich krank bin zum Beispiel, dann kann ich entweder die Apothekenumschau kostenlos mir holen und selber überlegen, was ich habe, oder ich gehe halt zum Arzt, zum Spezialisten. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass wenn der mir einen Mehrwert bietet, im Verhältnis zu der Apothekenumschau, dass der damit auch Geld verdient. Also ich glaube, das ist ein Riesenunterschied zwischen die Bevölkerung kann man, glaube ich, in drei Schichten teilen. Arme Menschen, Mittelschicht und reiche Menschen. Arme Menschen schlichtweg beschäftigen sich nicht mit dem Thema Geld. Die Mittelschicht, die hat zwar Geld, aber hat komische Glaubenssätze im Umgang mit Geld und die Reichen wissen einfach clever zu handeln. Also Beispiel, es gibt Menschen, die sagen, okay, kostenloses Fernsehen gucke ich nicht, weil da ist Werbung dazwischen und ich kann nicht immer bestimmen, wann ich da was gucken kann, verstehe ich total, und sagen, okay, dann bezahle ich halt gerne Streamingdienste. Es spricht nichts dagegen, aber zu sagen, ich bezahle einen Streamingdienst für kurzfristige Befriedigung zum Gucken eines Films, aber bezahle nicht Menschen, die mich dann unterstützen, meine finanzielle Freiheit langfristig sicher zu erreichen, muss man selber wissen, ob man also da die richtigen Prioritäten setzt oder, keine Ahnung, man geht essen und neben dem teuren Essen, also ist ja auch ein cooles Erlebnis, gibt man dem der Bedienung sogar nochmal on top Tipp, also Trinkgeld, was weiß ich, 10-15%. Die meisten professionellen Finanzbetreuer, die ich kenne, die arbeiten für deutlich weniger als 10%. Kann man wieder fragen, was ist mir da eigentlich wichtiger, einmal ein Abendessen gehen und da dreimal so viel Tipp geben oder halt die Menschen haben, die einen unterstützen, langfristig das hinzubekommen, dass man aus finanziellen Gründen nicht mehr arbeiten muss und die finanzielle Freiheit erreicht und einem aufzuzeigen, wo man vielleicht noch bremsende Glaubenssätze hat, wo man vielleicht falsch investiert ist. Also das ist dann einfach eine Philosophiefrage und ich glaube, das können tatsächlich reiche Menschen besser als die Mittelschicht, weil die dafür empfänglich sind für, ja, ich will alles billiger haben, aber ich glaube, das funktioniert nicht. So ähnlich wie der bekannte Reeder und Investor Aristoteles Onassis mal gesagt hat, als man ihn gefragt hat, rückwärts betrachtet, dein Leben, was war gut, was würdest du anders machen? Er hat gesagt, ich würde alles nochmal genauso machen, nur ich würde früher schon mit noch besseren Beratern arbeiten und die teurer sind, aber mich noch schneller weiter voranbringen.
Von dem weiß ich, dass du den ganz besonders gerne magst. Gibt's von dem noch andere Zitate, die vielleicht jetzt auch für diese Situation, vielleicht für den einen oder anderen hilfreich sind?
Naja, von ihm fällt mir jetzt nichts ein, aber noch ein, zwei andere bekannte Zitate. Ich finde tatsächlich so Börsenweisheiten ziemlich cool, weil die ganz viel immer so bildhaft, plakativ runterbrechen. Was mir da zum Thema Börsencrash vielleicht noch einfällt, einmal, ich glaube, es wird Mark Twain zugeschrieben, ich glaube aber fälschlicherweise, ich weiß nicht, von wem es ist. Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Also, warum sage ich das? Bei Börsencrash, der Grund, warum es nach unten geht, ist ein anderer, aber das Verhalten der Menschen ist immer ähnlich. Und das führt dazu, dass die Menschen, die es verstanden haben, es auszunutzen wissen. Wie zum Beispiel Karl Mayer von Rothschild sagt, kaufen, wenn die Kanonen donnern und verkaufen, wenn die Violinen spielen, und die Privatanleger machen halt genau andersrum. Oder der bekannte Star-Investor George Soros, der gesagt hat, wer den Verlust fürchtet, der kann auch keine Gewinne machen. Ich fasse das gerne so zusammen, also solange man im Umgang mit Geld spielt, um nicht zu verlieren, wird es nicht funktionieren. Man muss spielen, um zu gewinnen. Das ist halt ein Riesenunterschied. Und der bekannte Fondsmanager Peter Lynch sagt zum Beispiel, ohne große Verwunderungen sind Aktien über 20 Jahre relativ vorhersehbar, aber was in 2 bis 3 Jahren passiert, ob sie da höher oder niedriger stehen werden, da kann man genauso gut eine Münze werfen, um das herauszufinden. Also das zu verstehen und auch zu wissen, dass es halt schlichtweg egal ist, ob es heute hoch oder runter geht. Ne? Und wir haben heute schon was von Warren Buffett gehört, den mag ich hier nochmal ganz gerne zitieren. Ich glaube, von dem mag ich die meisten Zitate. Wenn du nicht bereit bist, eine Aktie auch für mindestens 10 Jahre zu halten, solltest du gar nicht drüber nachdenken, die für 10 Minuten zu besitzen. Und ein bisschen schwer tue ich mich manchmal mit dem Zitat von André Costolani, der das Bild eines Paternosters nutzt, weil ich glaube, nicht viele Menschen wissen, was ein Paternoster ist. Sagt dir das was?
Ich dachte auch gerade so, würde ich mich einreihen.
Ja, völlig legitim. Paternoster sind alte Fahrstühle. Bevor es die Fahrstühle gab, die wir heute haben, ich drücke auf den Knopf, hoch oder runter, gab es Fahrstühle, die sind immer in die Runde gefahren. Einfach wie so ein Riemen quasi, da sind so Räume drin gewesen, du gehst da rein und wenn du nach oben wolltest, bist du trotzdem nach unten gefahren, auf der anderen Seite nach oben gefahren. Die sind immer eine Runde gefahren und deswegen, also das stammt halt noch aus deiner Zeit, und dieses, wie nennt man das, Etagenwechsel Prinzip. Er hat gesagt, die Börse ist wie Paternoster fahren. Es ist ungefährlich, durch den Keller zu fahren, da darf man halt nur nicht aussteigen, muss die Nerven behalten und dann fährst du auch nach oben. So halt. Ja, also es führt immer wieder zu dem gleichen Verständnis von, das ist ganz normal, und sich davon nicht verrückt machen lassen. Aber das ist halt immer so einfach gesagt, danach zu handeln ist eine ganz andere Hausnummer.
Ja, das ist wohl wahr. Julian, ich würde sagen, wir beenden langsam die Folge. Es ist, glaube ich, im Großen und Ganzen alles gesagt für individuelle Wehwehchen. Wissen die Zuhörer, was zu tun ist. Sind natürlich immer da erreichbar. Hast du denn zum Abschluss noch einen Tipp oder etwas, womit du schließen möchtest?
Tatsächlich möchte ich schließen mit der Gratulation. Du hast bis hierhin zugehört. Du hast wirklich das Potenzial, lieber Zuhörender, sehr besonnen und clever mit deinem Geld umzugehen. Finde ich gut. Bleib da dran. Vielleicht noch die auch allgemeine Info, dass es jetzt wirklich allgemeine Impulse gewesen sind, die keine individuelle Anlageberatung ersetzen und auch nicht ersetzen können oder wollen. Natürlich ist die Anlage im Aktienmarkt mit gewissen Risiken verbunden und Wertentwicklungen aus der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft. Wer Interesse daran hat, sich da weiter mit zu beschäftigen, der kann gerne in weitere Folgen von unserem Podcast reinhören. Mir fällt da spontan ein, zum Beispiel die Folge, warum Aktienkurse langfristig steigen, die Folge, dass man sich über fallende Kurse freuen darf, die Folge Entwicklungszyklen eines Privatanlegers, also dass man da auch natürlich lernt. Do's und Don'ts beim Investieren haben wir schon mal gemacht. Geldwert versus Sachwert, noch so viele andere Folgen. Also hör da einfach auf jeden Fall rein. Und wenn du weiteres Interesse hast, komm auch gerne auf uns zu. Bei Fragen, bei Wünschen, wir sind auf jeden Fall super gerne für dich da. Wenn du weitere Folgenwünsche hast, komm da auch auf uns zu. Und auf Instagram kannst du auch mal gucken, da teilen wir auch immer mal wieder Impulse. Also bleib da dran und wenn wir dich irgendwo begleiten können, dann macht uns das sehr glücklich, weil wir das einfach sehr gerne machen.
Jawohl, das ist doch ein gutes Schlusswort für diese wirklich lange Doppelfolge, aber ich glaube, sie war nötig angesichts der aktuellen Situation, die in der Form oder in einer ähnlichen auch auf jeden Fall wiederkommen wird. Insofern an alle Zuhörer, danke fürs Zuhören und keep growing and stay healthy, especially financially. Deine Amelie Lieder
und dein Julian Krüger, viel Erfolg beim Investieren.